Willkommen zu Ich gehe, du bist frei. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Das ist ja tatsächlich weniger häufig, als ich dachte. Aber es ist unser erstes Passafest, was wir zusammen feiern. Die modernen Bibelübersetzungen schreiben schon Ostern in den Bibeltext hinein, aber wo moderne Übersetzungen Ostern schreiben, kennt die Bibel nur ein Wort, was immer wieder da steht, ist Passa. Von Golgatha bis Auferstehung fiel zeitlich genau in das Passafest der Juden. So wie Gott es wollte, verknüpft es Passa mit Jesus. Passa, das wisst ihr alle, das ist das Erinnerungsfest der Juden an die 10. Plage in Ägypten. So lange geht das zurück. Als Mose sie rausführte aus Ägypten, aus der Sklaverei, gab es vorher 10 Plagen. Und die 10. Plage, daran wird gedacht im Passafest. Da wurde nämlich Blut an den Türpfosten gestrichen, als Zeichen für die Rettung. Da ging der Würgeengel vorüber. Willkommen zu Ich gehe und du bist frei. Ich gehe, du bist frei. Hast du das mal irgendwo erlebt? Hat das mal jemand zu dir gesagt? Ich gehe, du bist frei. Vielleicht auf Arbeit. Vielleicht hat da jemand zu dir gesagt, du kannst schon Feierabend machen. Ich erledige das für dich. Oder du kannst schon am Wochenende frei haben, ich übernehme die Schicht für dich. Sowas ist das. Ich gehe, du bist frei. Oder im Restaurant, lass ruhig, ich bezahle das schon. Ich bezahle das und du bist Gast eingeladen. Oder in der Schlange, im Supermarkt, gehen Sie ruhig vor. Das ist immer dieses Ich gehe mal einen Schritt zurück und du kannst vorausgehen. Wenn Leute sowas zu dir sagen, dann übernehmen sie deinen Rucksack oder überlassen dir den Vorrang. Und sowas zu erleben, finde ich immer sehr, sehr nett. Das macht gleich gute Laune. Etwas geschenkt zu bekommen, unverdient, das bleibt uns in Erinnerung, hilft manchmal sogar richtig aus der Not und ist einfach Güte. Ich hatte in diesem Frühling ein paar Probleme mit meinem Auto. Das hatte einen Kurzschluss in der Batterie, ja? Und dann ging das manchmal nicht an, also startete nicht. Und dann waren wir jetzt zuletzt, vor 4 Wochen, glaube ich, in Nikolassee mit unserer Südwestjugend. Und es ging ziemlich lange, 9:30, 10 Uhr. Und dann habe ich gesagt, komm, ich fahre euch alle nach Hause. Ihr müsst jetzt nicht noch mit der U-Bahn fahren. Nikolassee ist ja auch ein bisschen einsam, kennt ihr da, ja? Und dann sitzen sie alle drin und ich will starten und tatsächlich, die Batterie ist ganz leer. Es tut sich gar nichts. Und wir waren da Nikolassee und da ist auch keiner mehr auf der Straße. Ab 10 Uhr gehen da schon die Fensterladen runter und da werden die Lichter ausgemacht. Die Straße war schon kaum noch beleuchtet. Und dann holte ich mein Starterkabel, das kannte ich ja schon, ich habe so ein Starterkabel, holte ich aus dem Kofferraum und hoffte einfach, dass irgendjemand noch kommt. Und dann haben wir uns überlegt, hier ist keiner, also müssen wir das Auto zur Spanischen Allee schieben, so über Kopfsteinpflaster 1 Kilometer. Da fuhren noch Autos, aber nicht Palmzeile, da ist nichts los. Und dann haben wir das auch versucht, aber war zu anstrengend, Kopfsteinpflaster. Standen wir mitten auf der Kreuzung, irgendwo im Nirgendwo, und auf einmal tatsächlich kam so ein schwarzer SUV. Ein ganz feiner Herr vorne mit einem Anzug, neben ihm auf der Beifahrerseite eine feine Dame, fein gekleidet, hinten noch ein paar Kinder im Auto. Und dann habe ich gedacht, naja, ob er wo hält, habe ich gedacht. Tatsächlich, er hat gehalten und dann hat er auch die Scheibe runter und er hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Aber ich habe gesagt, ich weiß, wie man das macht. Ich hatte schon viel Übung. Und dann hat er uns Starthilfe gegeben, tatsächlich. Das Auto sprang an und wir konnten nach Hause fahren. Ich gehe, du bist frei. So war das dann. Ihr könnt jetzt nach Hause fahren. Und wenn wir das zu Ostern hören, ich gehe, du bist frei, dann bekommt das nochmal mehr Tiefe. Ich gehe, du bist frei, ist dann eine Stellvertretung. Also nicht nur helfen, nicht nur Moment Pause machen und Starthilfe geben, sondern anstelle von, im Austausch für. Ich gehe und du bist frei. Und wenn Jesus das sagt, ich gehe, dann bedeutet das, du gehst nicht. Also ich gehe und du gehst nicht. Ich gehe bedeutet, ich nehme das alles auf mich und an dir geht das vorüber. Ist das so? Haben wir so Ostern verstanden, dass an Ostern die Strafe an mir vorübergeht? Wenn wir Ostern verstehen wollen, dann versuchen wir immer Beispiele zu finden. Ist euch wahrscheinlich auch schon so gegangen. Wir suchen einfach eine Geschichte, wo etwas geschieht und dann sagen wir, genauso ist Ostern. Ich habe das mal erlebt bei einem Jugendgottesdienst, bin ich mit Jugendlichen hingegangen, der war der evangelischen Kirche, auf dem Land gab es nicht so viele Jugendgottesdienste, da sind wir manchmal zu dem Jugendpastor der evangelischen Kirche gegangen und der hat einen schönen Ostergottesdienst für Jugendliche gemacht, fand ich ganz prima. Und dann wollte er nun auch das Ostergeschehen mit einer Geschichte verdeutlichen. Und die ist mir so in Gedächtnis geblieben, auch weil sie mich ein bisschen aufgeregt hat, dass ich sie heute euch mal erzählen möchte. Die Ostergeschichte ging so, er erzählte von einem Kapitän, der mit seinem Schiff von Europa nach Amerika fahren wollte, über den Atlantik. Und es war noch so ein Segelschiff, also es ist schon lange her. Und das Essen war für die ganze Reise so eingetaktet, gab für jeden Tag eine gewisse Menge für alle zum Essen, damit es bis zum Schluss reichte. Und die Regeln waren scharf, wenn geklaut wurde, wenn also Leute mit der Ration nicht auskamen, wenn geklaut wurde, dann bekam derjenige 50 Hiebe mit der Peitsche auf den nackten Rücken. Kennt ihr solche Geschichten? Wahrscheinlich. Nach einigen Tagen bemerkte nun der Koch, dass tatsächlich von den Rationen immer auch was zusätzlich verschwand. Und er überlegte, wie kann ich das rausfinden? Er legte sich heimlich verdeckt auf Überwachung. Und nach einer Weile sah er nun den Dieb, wie er in der Nacht in die Küche schlich und Lebensmittel klaute. Und zwar war es die kranke Mutter des Kapitäns. Die hatte er mitgenommen, weil er sie nicht krank zu Hause allein lassen wollte. Und so musste die die beschwerliche Reise machen und kam mit dem Essen nicht klar. Und so ging sie in der Nacht und stahl. Als nun der Koch das dem Kapitän sagte, da war der Kapitän total verzweifelt. Was sollte er jetzt machen? Würde er die Strafe ändern, dann würde er unglaubwürdig und dann würde jeder klauen, weil er wüsste, die Strafe kommt ja doch nicht. Und würde er seine Mutter schlagen? Das könnte er nicht. So kam der nächste Tag und die Mutter wurde vorgeführt. Der erste Offizier sollte nun die 50 Schläge ausführen. Und als er gerade anfangen wollte, rannte der Kapitän zu seiner Mutter, riss sein Obergewand ab und beugte sich nun über den Rücken der Mutter, um für sie stellvertretend die Schläge abzukriegen. So hat der Pastor erklärt, was Ostern ist. Alle Jugendlichen nickten und ich war sauer. Was bedeutet das, wenn wir solche Geschichten sagen? Was bedeutet das, was für ein Gott im Himmel sein muss, der sowas mitmacht? Also der wegen Strafe 50 Peitschenhiebe verteilt, wegen Diebstahl. Wir müssen immer weiter denken, was sagt das eigentlich über Gott aus? Selbst wenn er seinen Sohn schickt, um die Schläge abzubekommen.
Wenn Jesus sagt, ich gehe, dann
bedeutet das Stellvertretung. Das haben wir verstanden. Er die Schläge und ich bin frei. Und ich habe mich gefragt, ist das die Osterbotschaft? In Jesaja 53 klingt das auch so ähnlich, aber da geht es noch einen Schritt weiter, außer nur Peitschenhiebe. Da heißt es in Jesaja 53 ab Vers 4, wahrhaftig, er trug unsere Sünde, er trug unsere Schmerzen, die Strafe, die uns zum Frieden führt, fällt auf ihn. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Klingt so ähnlich, ne? Strafe und so. Aber es sind zwei Wörter noch mehr in der Botschaft. Nämlich, die Strafe, die er abkriegt, führt uns zum Frieden. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also Golgatha ist nicht einfach nur, jetzt ist die Zeit des Strafens vorbei, sondern hat eine Auswirkung, Frieden und Heilung. Die Strafe, die uns zum Frieden führt, fällt auf ihn und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was bedeutet das? Und das möchte ich heute in ein paar Gedanken mit euch noch teilen. Und zwar, indem wir uns nochmal die sieben Worte anschauen, ganz kurz, die Jesus am Kreuz noch gesprochen hat. Wir springen also noch mal ganz kurz in den Karfreitag rein, nach dem Abendmahl, nach Gethsemane, nachdem Judas ihn verraten hat, nachdem Petrus ihn verleugnet hat, nach den Peitschenhieben und der Verurteilung zum Tode wird Jesus nun ans Kreuz genagelt. Hängt dort mit zwei Verbrechern, die hohe Priester spotten und wie er dort hängt und leidet, berichtet die Bibel, dass er nochmal spricht, dass er nochmal sieben Sätze, sieben Worte sagt. Die sieben letzten Worte geht ja nicht. Wenn es sieben sind, dann ist es ja nicht das letzte, ja. Aber es sind insgesamt sieben und die Schreiber der Bibel nehmen nicht alle sieben, sondern der eine sagt, das war das letzte Wort und der andere schreibt, hier war das letzte Wort. Und wenn man alle zusammennimmt, die Worte, die er am Kreuz spricht, dann kommt man auf die Anzahl von sieben, also sieben Sätze, sieben Themen. Und wenn ich euch jetzt mal frage, das ist der Teil der Mitmachpredigt zu Ostern, kriegt ihr diese sieben letzten Worte so zusammen? Was hat Jesus am Kreuz gesprochen? Ganz verschiedene Sachen. Also wir gehen jetzt mal durcheinander. Will jemand mal irgendwas, was er erinnert, sagen? Was hat Jesus am Kreuz gesagt?
Vater, vergib ihnen, wenn sie wissen nicht, was sie tun.
Ja, wunderbar. Das ist ziemlich am Anfang, als am Kreuz noch hing, da kommen die Spötter, die hohen Priester sagen, ja, wenn du Gottes Sohn bist, das hat Satan in der Wüste auch gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, steig doch herab. Spotten.
Es ist vollbracht.
Ja, sehr schön. Ihr könnt es ja fließender Text, ja, sehr richtig. Hm, noch was? Was hat er noch gesagt? Das war wohl wirklich ziemlich zum Schluss. Genau. Noch was? Und den Jünger in die Obhut der Mutter, also dies ist deine Mutter, dies ist sein Sohn, ja? Hm, genau, sehr schön, danke. Haben wir noch was vergessen? Ganz ernst, ganz schwer. Noch eins haben wir vergessen. Er denkt bei all den Gesprächen auch einmal an sich, aber auch nicht ganz. Ja, ich habe es schon gehört. Er sagt, mich dürstet. Die ganze Nacht geschlagen, verurteilt, dann das Kreuz, Mittagshitze und ihn dürstet. Genau, das sind die sieben Themen, die wir in der Bibel finden. Und ich fange mal mit dem, wo die Theologen sagen, das war ziemlich am Anfang, dem ersten an. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie im Vaterunser kommt das drin vor. Jesus geht ans Kreuz und wie im Vaterunser sagt er, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ihm so wichtig, in den kurzen Gebet des Vaterunsers ist die Vergebung mit drin und am Kreuz bringt er dasselbe Thema. Und was ich hier sehe, sind die Verfolger, die Spötter, die Unrecht tun. Seine Idee, die er am Anfang seiner Verkündigung gesagt hat, ich bin nicht gekommen zu richten und jetzt hier am Kreuz könnte man ganz fein richten. Wie viel Unrecht ist das denn bei jedem Betrachter schon vor Augen? Er sagt aber, ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten und so zieht er das durch. Am Kreuz hängen, verspottet zu sein, er sagt, ich antworte nicht mit dem Hass, mit dem Schwert, ich lasse nicht die Engel kommen, haben wir ja jetzt gehört, sondern er antwortet mit Güte und Vergebung. Er sagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben ja ganz viele Beweggründe, wenn wir anfangen, anderen zu verzeihen, zum Beispiel waren wir auch mal Täter und können die verstehen, die jetzt an uns Täter waren. Und dann sagen wir, uns ist Gnade widerfahren, also bin ich auch gnädig. Jesus bringt aber jetzt hier eine neue Begründung, eine neue Motivation für Vergebung. Und da lese ich euch mal was vor. Ich habe vor 2-3 Wochen eine Nachricht bekommen von einer Glaubensschwester, nicht hier, woanders. Die arbeitet auf dem Friedhof. Und wenn sie da im Garten die Pflanzen macht, da sieht sie ganz oft die Leute, die zum Friedhof kommen und trauern, die dann auf einer Bank sitzen und weinen. Und ihr adventistisches Herz rührt sie, dann würde sie sich auf jeden Fall gerne mal dazusetzen. Und ihr Chef hat ihr das verboten. Der hat sich schon beobachtet, wie sie das gemacht hat. Und hat gesagt, das ist Arbeitszeit, das kannst du nicht machen. Lass die Kunden in Ruhe. Und dann hat sie mir Folgendes geschrieben. Wo geht es los? Gestern, so schrieb sie, habe ich dir noch erzählt, ich trage mein Kreuz, also nimm dein Kreuz auf dich. Der Chef ist ihr Kreuz. Sie darf nicht und sie hat für sich die Lösung gefunden, ich nehme das Kreuz auf mich. Und das hat sie mir auch erzählt im Gespräch. Und dann sagt sie, gestern habe ich noch erzählt, ich trage ein Kreuz und dass ich es hinnehmen muss. Und dann schreibt sie, ich denke, ich liege falsch. Ich muss das nicht hinnehmen, sondern vergeben. So wie ich es sagte, mein Chef, der weiß gar nicht, was er mir da antut. So hat Jesus uns auch vergeben, weil wir nicht wissen, was wir tun. Versteht ihr den Gedanken? Sie hat das erst als Kreuz genommen, ich muss das aushalten. Dann haben wir lange darüber gesprochen. Ich habe gesagt, sag deinem Chef das, wie sehr du darunter leidest. Und dann kam sie selbst zu dem Schluss, ich will es nicht aushalten, sondern ich will ihm das verzeihen. Warum? Der hat ja gar keine Ahnung, was er mir da antut. Manchmal wissen die anderen gar nicht, was sie mir antun. Und die Lösung ist dann nicht aushalten, sondern zornig sein, so wie Gott das auch macht. Zornig sein und mit dem Schwert reinschlagen, nein, das ist nicht die Lösung. Aber ich kann meinem Zorn, ich kann meinem Unmut Ausdruck geben, ich kann es ansprechen und ich kann demjenigen auch vergeben. Und Jesus sagt das am Kreuz, hatte allen Anlass reinzuschlagen und er sagt, vergib ihnen. Wer selbst Güte erfahren hat, hat hier einen Grund, auch mit anderen barmherzig zu sein. Also das ist die erste Bitte. Eine neue Motivation zum Vergeben ist, die anderen haben gar keine Ahnung, wie ich leide. Zum Zweiten, bitte denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, sagt der Schächer. Ganz berühmter Gespräch, da sind viele Predigten schon drüber gehalten worden. Der eine spottet, der andere sagt, wir sind zu Recht hier, aber der ist ohne Unrecht. Der hängt hier, obwohl er Freispruch bekommen müsste. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann antwortet Jesus. Und wir kommen da fast gar nicht mit klar, weil der ist weder getauft, noch hat er viele Gebete gesprochen. Er weiß gar nicht, die Bergpredigt, er weiß gar nicht, wie er leben soll, aber er wird sowieso jetzt sterben. Und Jesus kann ihm nur eins sagen, kann ihm Hoffnung machen und Heil zusprechen. Und dann sagt er diese berühmten Worte, ich sage dir, und da steht tatsächlich noch eine Zeitangabe, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Was für eine Zusage für einen sterbenden Menschen, für einen sterbenden Verbrecher. Das hat nun viele theologische Fragen hervorgerufen, wenn ihr Bibel lest, irgendwelche modernen Übersetzungen, wenn ihr Predigten hört, die sagen das alle immer anders. Die machen nämlich das Komma vor dem Heute. Und dann klingt es auch anders. Da sagt nämlich Jesus, ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradiese sein. Geht mal die Predigten, evangelisch, katholisch, geht das alles durch. Die setzen das Komma immer vor dem Heute und sagen damit, ja, Jesus geht heute ins Paradies, also der Schächer auch. Klappt aber nur, wenn du dahinter eine Vorgeschichte hast, nämlich Unsterblichkeit der Seele. Das glauben wir als Adventisten nicht und sagen, Jesus sagt es in diesem Augenblick, heute ist es schon gültig. Eines Tages, wenn er mit seinem Reich kommt und nach Daniel 2, ich sag's mal so, das ist bei seiner Wiederkunft, dann wird dieser Schächer dabei sein. Amen. Wenn ich allerdings ein anderes Weltbild habe, dann sehe ich in jedem Text, den ich lese, das, was ich sehen will. Ich sage euch nochmal, kennt ihr schon, aber der griechische Text, der hatte keine Leerstellen und der hatte auch keine Satzzeichen. Da wurde ein Buchstabe nach dem anderen geschrieben, der ganze Satz nur Buchstaben. Und wer wusste, was da steht, der konnte das locker lesen. Jetzt kommen die Buchdrucker im Mittelalter mit der Unsterblichkeit der Seele im Kopf. Und dann hauen die das Komma hin, wo sie denken, das ist schon richtig so. Also, was ich als Vorgeschichte habe, was ich sehen will, was ich lesen will, das lese ich auch. Das Dritte. Er spricht zu seiner Mutter und zu seinem Jünger, den er lieb hatte, und kümmert sich noch am Kreuz, muss man sich vorstellen. Er kümmert sich um den Schächer, er kümmert sich um seine Mutter und um den Jünger, den er lieb hatte. Das Vierte, was man so reihenfolgemäßig sagt, ist, mich dürstet. Und wenn ihr den Vers lest in Johannes 19, 28, dann steht dabei, warum er das macht. Da steht der Beweggrund, warum der so einen Satz raushaut. Wir würden ja sagen, ja, er hatte Durst, aber da steht, damit das Wort aus Psalm 69 sich erfüllt. Schreibt hier Johannes, damit sich das Wort aus den Psalmen, die Vorhersage auf Jesus erfüllt, deshalb sagt er diesen Satz. Damit alles sich erfüllt, was auf ihn vorhergesagt ist. Darauf achtet er am Kreuz, wo er so geschlagen ist. Und dann ist auch interessant, da ist auch wieder eine Verknüpfung, warum er das sagt. Dann geben die ihm einen Ysop-Strauch und da hängen die einen Schwamm dran mit Essig, vergorenem Wein. Den nimmt er nicht, also nimmt einen Schluck, aber warum Ysop? Ysop, das ist dieser Strauch, mit dem die bei Passa den Pfosten einer Türe eingepinselt haben mit Blut. Wieder eine Verknüpfung, Befreiung, Blut und Jesus. Das Fünfte ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine ganz tiefe, tiefe, schwere Sache. Und wir würden aus unserem Gottesbild sicher sagen, also Gott war doch da, die Engel waren da, alle waren da. Wenn der Sohn Gottes hier am Kreuz stirbt, dann ist doch sein Vater nicht weg, und trotzdem sagt er das. In den letzten Augenblicken seines Lebens erlebt er, dass Gott weg ist. Und das ist keine psychische Verirrung, sondern es ist die Wahrheit über seine Situation. Gott war da, aber für ihn nicht mehr wahrnehmbar. Vorher hatte noch mit ihm gebetet: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie wollen. Und dann kommt er in seiner Kreuzigung an den Moment, wo ihm das verloren geht, die Gegenwart. Was Jesus dort mitmacht am Kreuz, ist nicht das, was wir unter Tod verstehen. Jesus sagt ja, alles das, was wir jemals erleben, wenn wir sterben, das ist ein Schlaf. Tod 1 ist alles nur ein Schlaf. Kein Mensch hat jemals Tod 2 mitgemacht. Was Jesus aber dort am Kreuz miterlebt, ist Tod 2. In der Offenbarung die Existenzlosigkeit im Feuersee. Er nimmt nicht nur Sünde 2 auf sich, nämlich all die bösen Taten, und da bin ich ja wieder bei den Peitschenhieben. Wenn wir Golgatha so verstehen, dass Gott nur unsere Peitschenhiebe für unsere bösen Taten auf sich nimmt, dann haben wir nicht verstanden, was Golgatha ist. Wenn ich Lüge stehle und meine Ehe breche, dann mache ich Fehler. Aber das mache ich nur, weil ich Sünde 1 ein Problem habe. Sünde 2, die Fehler, die ich tue, kommt nur, weil Sünde 1 da ist. Und Sünde 1, ich bin getrennt von Gott. Ich lebe auf einer Erde getrennt von Gott. Und das, was Jesus am Kreuz trägt, ist nicht nur Sünde 2, sondern Sünde 1. Sünde 1 ist Trennung von Gott, und deshalb spricht er es aus. Warum bist du weg? Und er hat noch nicht mal eine Erklärung. Er als Sohn Gottes, der den Rettungsplan von A bis Z auswendig kennt, hat in diesem Moment keine Erklärung, warum Gott weg ist. So fühlt sich das an, wenn Gott weg ist. Und kein Mensch auf dieser Welt kommt in so eine Situation. Aus Tod 2 gibt es kein Zurück. Und wenn jemand Tod 2 auf sich nimmt, dann sagt Gott: Ich muss das selber machen. Das will ich keinem Menschen auflegen. Und darum ist Golgatha nicht einfach nur Peitschenhiebe. Strafe abgebüßt, ich kriege keine Schläge, sondern ich werde bewahrt vor etwas, wo es kein Zurück mehr gibt. Tod 2 ist Existenzlosigkeit. Und die letzten beiden Dinge, die er sagt: Es ist vollbracht, dankeschön, dass euch das eingefallen ist. Alles, was für die Auferstehung am Sonntag nötig ist, hat er in diesem Augenblick erfüllt. Deshalb konnte er auch so schön am Sabbat ruhen. Es gab nichts mehr dazu zu fügen. Alles, was er für die Auferstehung braucht, für deine und meine, ist Karfreitag erledigt und geschaffen. Erlösung war fertig, und das Schöne ist auch, die Anklage Satans war widerlegt. Johannes 3 sagt: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Was sieht man? So sehr sieht man die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn ans Kreuz nagelt. Daran wird Liebe Gottes sichtbar, und das ist die Anklage. Satan sagt: Gott ist nicht Liebe. Der ist ein egoistischer Narzisst, der immer sich alles nur um sich selber dreht. Und Gott ist auch nicht gerecht. Er lässt den Gerechten leiden wie den Ungerechten. Das sind zwei schwere Vorwürfe, und auf Golgatha werden die beantwortet. Gott ist Liebe, weil er das für uns tut. Und Gott ist gerecht, weil er den Tod nicht einfach schönredet. Kommen wir zu dem letzten Wort. Wie viel Zeit habe ich denn? Weiß nicht. Das letzte Wort ist: Meinen Geist lege ich in deine Hände. Da müssen wir auch einen Moment verweilen. Was ist denn sein Geist? Es ist ja nicht wieder die unsterbliche Seele, ja, das haben wir jetzt schon verstanden, die gibt es nicht. Wir als Menschen haben einen Körper, eine Seele und einen Geist. So würden wir uns ja beschreiben. Der Körper ist klar, der fährt in die Grube, wenn wir sterben. Die Seele ist griechisch Psyche, kennen wir von Psychologie, das sind die Emotionen. Die enden, wenn der Körper in die Grube fährt. Aber was ist mit dem Geist? Was ist der Geist? Das ist unser Zentrum, mit dem wir Entscheidungen treffen. Das ist das, wo Gott mit uns redet. Der redet mit uns in unseren Gedanken. Sein Geist spricht zu unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Der Geist, das ist unsere Zentrale, der unseren Körper steuert und der die Entscheidungen fällt. Und was Jesus hier macht, ist das Letzte, was er will, das Letzte, was er sagt, das Letzte, was jeder wissen soll, was sein Wunsch ist. Das ist wie eine Patientenverfügung, aber er kann noch reden, deshalb kann er es sagen. Das Letzte, was Jesus will, ist nicht einfach in die Grube fahren, sondern die letzte Entscheidung, die er trifft, ich lege mein Leben, meine Persönlichkeit, lege ich in deine Hände. Und obwohl er vorher gesagt hat, wo bist du Gott, warum bist du weg, ist das trotz der Abwesenheit Gottes sein letzter Wunsch. Und ich habe mich gefragt, wenn ich ein bisschen was von Jesus lernen will, habt ihr schon über das letzte Wort nachgedacht, was ihr mal sagen wollt? So? Wenn ihr im Kopf noch klar seid, dann sind vielleicht eure Kinder oder die Nachbarn, alle sind um euer Bett. Und da werden viele Worte ausgetauscht. Aber was ist das Letzte, womit ihr dann gehen wollt? Ich habe gedacht, besser kann man es nicht sagen, oder? Kann ich hier was von Jesus lernen für mein Leben? Kann ich sagen, das Letzte, was ich sagen will vor meinen Kindern ist, Vater, in deine Hände will ich. Ich will, dass du mich in deine Arme schließt. Und wenn das noch bis zur Wiederkunft dauert, ist mir egal, aber das Letzte, was ich sage, ist genau dieser Wunsch. Und dann wissen meine Kinder, was mein letzter Wunsch war. Und die können vielleicht auch besser loslassen, weil sie wissen, okay, der weiß ich in Gottes Hand geborgen. Da müssen wir jetzt nicht verzweifeln. Er hat es ja gerade gesagt. Also wenn ihr mal was auswendig lernen wollt von all den Worten, die in der Bibel stehen, wäre das schon ein guter Satz zum Schluss. Manchmal sind wir auch krank und dement und können gar nicht mehr reden, aber der Zeitpunkt, wo wir das letzte Mal reden können, der würde auch ganz gut passen. Kommt zum Schluss. Ich gehe und du bist frei. Was ich gehe, also wenn Jesus das sagt, ich gehe, was das bedeutet, das haben wir jetzt die ganze Zeit besprochen. Jesus vergibt, kümmert sich im Sterben noch um andere, erfüllt Aufgaben, Verheißungen, zeigt der Welt, was Sünde ist, nimmt die Trennung und Verlorenheit auf sich und legt sich dann vertrauensvoll in Gottes Hände, obwohl der ihn ja verlassen hat. Ich gehe, das haben wir verstanden. Das heißt, er vollbringt alles, was für die Auferstehung nötig ist. Ich gehe. Und was bedeutet jetzt der zweite Teil? Ich gehe und du bist frei. Wenn er alles vollbracht hat, sogar, dass er am Sabbat schlafen kann, er muss nicht noch was nachholen, was bedeutet dann dieses Ich bin frei? Wenn wir die Geschichte mit dem Kapitän nehmen, dann würde ich ja sagen, ich bin frei, ich kriege keine Prügel. Ist das alles? Und wenn du frei bist, was willst du denn mit deiner Freiheit machen? Wenn deine Schuld vergeben ist, dein Leben in Jesus schon da ist, du nichts mehr dazu tun kannst, damit es kommt, was willst du dann mit dem Rest deines Lebens denn machen? Du bist frei. Im September sind wir hier gestartet mit Psalm 34, befiehl dem Herrn deine Wege und er wird's wohl machen. Und jetzt zu Ostern erinnern wir uns, er hat's wohl gemacht. Es ist vollbracht, sagt er. Er hat es wohl gemacht. Alles ist vorbereitet für das neue Leben. alles ist wohlgemacht, du bist schon bereit für das neue Leben. Ich komme nochmal auf diesen Jesaja-Text. Wahrhaftig, er trug unsere Sünde, er trug unsere Schmerzen. Die Strafe, die uns zum Frieden führt, fällt auf ihn. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wo brauchst du Frieden und Heilung? Vielleicht können wir an diesem Osterfest diese letzten Worte Jesu nochmal an uns wirken lassen. Er hat vollbracht, er hat alles vollbracht. Vielleicht hat irgendwas von diesen Worten bei dir auch Halt gemacht und vielleicht nimmst du es mit. Jesus vergibt, Jesus kümmert sich im Sterben um andere, erfüllt die Verheißungen und legt sich dann im vollen Vertrauen in Gottes Hände. Vielleicht lassen wir das ein bisschen auf uns wirken. Ich möchte gerne schließen mit einem Poetry Slam. Das ist wieder so ein modernes Wort, meint aber eigentlich nur, dass junge Leute hier ihren Glauben in Worte fassen. Das ist sehr kompakt, manchmal in einer reimenden Form, jedes Wort zu einer Art Paukenschlag. Das geht ziemlich schnell, dafür kann man es auf dem Bildschirm mitlesen. Versucht mal, den roten Faden von diesem Poetry Slam mitzunehmen. Der heißt, ich gehe, du bist frei. Amen.
Ich gehe, du bist frei. Zerbrech mir den Kopf darüber, was das heißt. Denn angenommen, du gehst und es stimmt, dass ich mich eigentlich frei finde, frage ich mich freilich, ob ich dann allein bin und ob ich dann geheilt bin. Denn alle sprechen vom Sündensieg. Doch ich kämpfe gefühlt in einem Krieg, in dem ich am Ende doch immer geschlagen am Boden lieg. Und in dieser Flut meiner Gedanken bin ich Ich gehe, du bist frei. Zerbrech mir den Kopf darüber, was das heißt. Denn angenommen, du gehst und es stimmt, dass ich mich eigentlich frei finde, frage ich mich freilich, ob ich dann allein bin und ob ich dann geheilt bin. Denn alle sprechen vom Sündensieg. Doch ich kämpfe gefühlt in einem Krieg, in dem ich am Ende doch immer geschlagen am Boden lieg. Und in dieser Flut meiner Gedanken bin ich unruhig am Wanken, denn auf grundlosem Boden suche ich Gründe in Wogen, die mich grundsätzlich lähmen. Habe ich dich nicht tausendmal gebeten, diese Sünden wegzunehmen? Für mich zu kämpfen und in die Schlacht zu gehen und trotzdem sehe ich, wie all die Soldaten, die ich einst schickte, am Ende nicht mehr stehen. Und inmitten dieser Schlachtfeldtyrannerei frage ich mich, soll ich selber kämpfen? Macht das mich frei? Wieder gefallen. Wieder umgedreht und wieder dieser Sünder, der nicht mit dir geht. Mein Geist erstrebt eine Reinheit, doch mein Fleisch hat sich verweigert. Und so langsam ist vom Anfang nichts mehr übrig, was ich habe, außer Verachtung an den Tagen, an denen ich dachte, dass meine Glieder stark genug waren, doch beim Sündigen erstarben. Und viele denken, ich wäre makellos. Aber anstatt Perfektion komme ich nicht von diesem Makel los, gegen das ich jeden Tag kämpfen muss, und mit Verdruss wird mir bewusst, dass ich ihn täglich tue, diesen Judaskuss. Verrate Christus für meine eigene Gier. Merk nicht, dass ich all die Würde verliere, als ich mit der tobenden Menge schreie, kreuzigt ihn. Dornenkrone aufgesetzt, er hat das Kreuz verdient. Schaue aus sicherer Ferne zu, wie sie ihn schlagen, kein Erbarmen haben mit dem, der sich nicht wehrt, war im Himmel verehrt, verzehrt sich für Sünde ein Vater der Kinder. Der nicht schreit, sondern schweigt, und so trägt der Blut verschmiert das Leid, und es ist nicht mehr weit bis nach Golgatha. Ich kämpfe mich durch die tobenden Massen. Erste Reihe, um nicht zu verpassen in der Menschenschar. Muss näher zum Kreuze gehen, denn aus der Ferne kann ich das meiste nicht sehen. Und erst nachher wird mir bewusst, so weit weg werde ich eh nie was verstehen. So blicke ich angestrengt auf diesen Mann und sehe, völlig entstellt, das Licht der Welt. Wie er schwach, aber treu das Kreuz festhält, seine Wunden blutend offen sind und ich noch keine Antwort finde auf, ist er wirklich dafür bestimmt. Doch kühl und glänzend halte ich etwas in der Hand. Es sind jene Nägel, die ich später in Jesus' Händen fand, durchbohrt an dem Ort, wo meine Schuld am Kreuze stand. Und in augenblicklicher Klarheit erkenne ich die Wahrheit, dass nicht er der Verbrecher ist. Schlag mir die Hände vors Gesicht, vielleicht wenn ich bloß nicht blinzel, dann sehe ich es nicht. Wie ich ihn schlage. Kein Erbarm habe und schreie, geh von meiner Welt. So oft ignoriere, dass seine Liebe für mich diesen Weg erwählt. Und ich schlage diese Nägel durch heilige Hände immer weiter bis ans Ende, halte dann kurz inne und höre deine Stimme. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Spüre deinen Blick auf mir ruhen, du schaust mich dabei an und ich weiß, dass ich deinem Blick nicht entfliehen kann. Doch will ich diesem Blick entfliehen, der gerade meine Strafe trägt, der sich in seiner Heiligkeit schützend vor mich legt und wenn ich an ihn glaube, meine Rettung vom Zorne Gottes erwägt. Jesus, wie kann das sein? Ich nenne mich schuldig und du nennst mich rein, sie sprechen so oft vom Sündensieg. Und ich weiß, dass ich viel zu oft die Sünde lieb, aber auch, dass Gnade mir meine Sünden vergibt. Denn du hast dich als Schöpfer gegeben, damit die Geschöpfe wissen, was es heißt zu leben und dass Sünde nur rote Todeszahlen auf die Rechnung malt, aber du sie mit deinem Blut unterschreibst und sagst, voll bezahlt. Ich stehe vor diesem Kreuz und weiß, du verdammst mich nicht. Verlangst das nicht, dass Perfektion mein Ausweg ist, sodass ich immer mehr bemerke, in meinen Werken liegt keine Stärke und wenn ich einen Fehltritt tue, mein Herz verdammt mich, findet's Ruhe bei dir und deinem Narbenmal auf Golgatha am Stammesfall. So renne ich nun bei jedem Fehler zurück in deine Arme, denn das weiß ich, ist wahres Leben, dass ich Vergebung habe. Danke, Jesus, dass du immer an meiner Seite bist und mir hilfst, dass mein Fleisch ganz willig die weiße Flagge hisst. Jetzt weiß ich, ich allein siege nie, sondern im Lob falle ich auf die Knie, denn du guckst zum Kreuz und sagst, ich gehe. Und dann lasse ich dich gehen. Mit Tränen in den Augen schaue ich dir nach, das Lamm trägt meine Schmach und als dir der Soldat im Verrat in die Seite sticht, zeigst du mir, wie weit Liebe geht aus deiner Sicht. Und während ich noch höre, wie ich kreuzigt ihn schrei, höre ich dich flüstern, ich gehe, du bist frei.
Ich bin davon sehr überzeugt, dass vor der Predigt anders ist als nach der Predigt. Vor der Predigt haben wir ein Lied gesungen und jetzt singen wir dasselbe Lied nochmal, aber nach der Predigt und vielleicht mit mehr Bezug zu den Worten, die wir singen. In Christus ist mein ganzer Halt. Vater im Himmel, nun hat der Tod die Macht verloren. Danke, wir sind in Christus neu geboren. Mein Leben liegt in deiner Hand vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält, bis an das Ende dieser Zeit, wenn du erscheint in Herrlichkeit. Ich danke dir das in deinem Namen. Amen.